Kennst du eigentlich schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im März startet der Live-Online-Kurs zu Schwindel- und Gleichgewichtsstörung mit Dr. Maximilian Friedrich. Dieser interaktive Kurs wird anhand einer Vielzahl von Videobeispielen das Verständnis und die Erkennung der relevantesten Schwindelsyndrome schulen. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Details findest du in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Cordula Winterheuer und Privatdozent Dr. Wolfgang Laube zum Thema Sarkopenie. Ein unterschätztes und hochrelevantes Thema.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant. Heute wieder aus der Perspektive der Logopädie. Mein Name ist Cordula Winterholler. Ich bin Linguistin und Logopädin. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht. Da lag ich sehr lange falsch. Und letztes Jahr im Sommer habe ich einen Artikel gelesen von Wolfgang Laube und Olaf Schädler zum Thema Sarkopenie. Ich muss sagen, ich habe immer das Alter damit verbunden und musste dann dort in dem Artikel lesen, die Sarkopenie ist eine chronisch progressive degenerative Erkrankung des Organs Skelettmuskulatur und lange Zeit wurde sie allein dem Alterungsprozess zugeschrieben. Und da habe ich gedacht, oh, es wäre klasse, wenn ich Privatdozent Dr. Wolfgang Laube einladen könnte und er mir hier und euch da draußen vielleicht auch ein bisschen mehr über das Thema, über dieses wichtige Thema Sarkopenie erzählt. Herzlich willkommen heute zu dieser Folge.
Ja, ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte und ich freue mich auf das Gespräch.
Waren Sie eigentlich erstaunt, Herr Laube, dass ich Sie als Logopädin angeschrieben habe zu dem Thema?
Ein bisschen schon, ja. Aber das Thema Sarkopenie ist eigentlich über alle Gesundheitsberufe ein ganz wichtiges. Und insofern habe ich dieses Erstauntsein dann doch schnell ad acta gelegt, weil doch die Sprache ja auch mit Muskelaktivitäten zu tun hat. Natürlich sind diese speziellen Muskeln nicht gut untersucht oder eigentlich fast gar nicht in dieser Hinsicht. Aber der gesamte Konditionierungszustand des Organismus, wozu dann eben auch die Sarkopenie, also die chronisch degenerative Erkrankung der Muskulatur gehört, das ist ja dann letztendlich oder prägt ja den Gesundheitszustand einer Person und damit sicher auch ihre berufliche Aktivität mit einem Patienten.
Ja, genau so ist es. Und bei uns prägt sich immer mehr der Begriff der Sarkopen-Dysphagie. Aber bevor wir da einsteigen, können Sie kurz den Hintergrund geben, was ist Sarkopenie? Wo müssen wir dazu lernen? Wo haben wir vielleicht auch falsche Vorstellungen gehabt?
Ja, der Begriff Sarkopenie als chronisch degenerative Erkrankung des Organs Skelettmuskulatur ist eigentlich schon sehr, sehr lange bekannt. Aber eben, wie bereits mitgeteilt, immer dem Alterungsprozess allein zugeordnet gewesen. Und seit etwa 10, 15 Jahren ist das nicht mehr korrekt oder absolut sogar nicht mehr korrekt, weil die physische Inaktivität, die ja leider ein Hauptmerkmal unserer heutigen Lebensgestaltung ist, diese Erkrankung provoziert. Wir sprechen also von internistischen Erkrankungen, orthopädischen, aber leider hat die Medizin zurzeit nach wie vor mit der Muskulatur, ich sage das mal ganz bewusst, sehr volkstümlich, nicht sehr viel am Hut. Und sie ist das Gesundheitszentrum, wenn sie gut trainiert ist, auf der einen Seite, aber leider auch das Krankheitszentrum, wenn sie nicht gut trainiert ist, also in Richtung Diabetes geht oder erst einmal diabetogener Stoffwechsel. Und diese Stoffwechselstörungen, die mit diesen Erkrankungen verbunden sind, beginnend mit der Adipositas, dann dem metabolischen Syndrom, bis hin bei sehr, sehr vielen Menschen zum Diabetes, aber auch der reinen Folge einer langjährigen physischen Inaktivität. Dort ist die Muskulatur immer betroffen mit der Sarkopenie. Und das ist inzwischen sehr gut beschrieben, dass also die Inaktivität, die physische Inaktivität in jedem Alter diese Erkrankung provoziert, als schleichender Erkrankungsprozess, den leider die Medizin nicht adäquat berücksichtigt. Dann natürlich auch die sekundäre Inaktivität, also wenn Menschen gezwungenermaßen durch Erkrankung oder Verletzung diese Aktivitäten physischer Art nicht mehr ausführen können oder nicht mehr in dem Umfang. Ernährungsbedingt, ich glaube, da braucht man nicht drüber reden, dass wenn der Körper nicht die Bausteine für die Gewebe bekommt, dann wird er einfach krank. Das Hauptproblem unserer heutigen Zeit, die Adipositas, auch in jedem Alter, ist mit der Entwicklung dieser chronisch degenerativen Erkrankung verbunden. Und natürlich bleibt diese Erkrankung auch im Alterungsprozess ein wesentliches Merkmal. Aber dann stellt sich dann die Frage, wann beginnt eigentlich das Altern in diesem Sinn? Ein gesunder Mensch, der aktiv altert, da startet dann vielleicht oder hat dann vielleicht eine Person mit 75 oder knapp 80 dieses Phänomen, dieses Krankheitsphänomen. Aber leider sind heute Menschen im sehr jungen Lebensalter damit betroffen, also bereits im zweiten, dritten Lebensjahrzehnt. Und sogar Kinder, die adipös sind.
Das heißt, es ist fatal, wenn wir jetzt nur in Richtung Geriatrie gucken und diese Verkürzung, also unter der ich auch noch fachlich groß geworden bin, diese Verkürzung, das ist einfach ein Muskelabbau, der vielleicht beschleunigt wird durch eine Immobilität, sondern wir haben es hier mit einem, so wie Sie es auch beschrieben haben, mit einem Krankheitsprozess zu tun und wir müssen die ganze Altersspanne oder Lebensspanne im Blick haben.
Das ist also völlig richtig. Mhm. Also diese Erkrankung betrifft ja alle Jahre der Lebensspanne, beginnend beim Kind und dann vorrangig, wenn dieses Kind adipös ist. Und da ist ja leider auch die Prävalenz inzwischen deutlich angestiegen und steigt leider weiter, sodass diese Kinder dann natürlich auch als muskelkranke Menschen in das Erwachsenenalter hinüberkommen und natürlich nicht mehr die Belastbarkeit, die Funktionsfähigkeit haben, berufliche Aktivitäten in dem Sinn auszuführen, wie Sie es vielleicht auch selbst möchten.
Also die Immobilität ist so ein unterschätzter Beschleuniger dieser Erkrankung, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Und jetzt gucke ich mal auf unser Patientenklientel. Also wenn Patienten und Patientinnen zu uns jetzt in die Logopädie zum Beispiel kommen, dann lagen die vielleicht 2-3 Wochen auf Intensivstation, dann nochmal auf Normalstation, dann fing eine langsame Reha an. Das wäre doch dann der Punkt, wo wir sagen, eigentlich müssen wir sehr schnell auf dieses Thema der Sarkopenie hier gucken, wenn wir lesen, aha, hier war eine längere Zeit der Immobilität.
Bei diesen Personen, die eine entsprechende Intensivbehandlung, bei denen diese notwendig waren, kommt noch hinzu, dass in der Regel Entzündungsprozesse, die nicht allein durch die Inaktivität provoziert sind, das Ganze beschleunigen. Also da kommt dann der Begriff Critical Illness Polyneuropathie oder Critical Illness Myopathie mit ins Spiel. Eine Muskelatrophie allein durch Inaktivität vorm Fernseher sitzen ist extrem langsam, aber deutlich zu erkennen. Und bei den von Ihnen genannten Personen ist in einem gleichen Zeitraum der Muskelab- und Umbau um 10, 20, 30% verstärkt. Also das ist noch zusätzlich zu beachten.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also was macht so eine Bettlägerigkeit? Also wir nehmen jetzt mal den Kontext Krankenhaus. Wie schnell baut sich da dann diese Muskelstrukturen ab?
Da kann ich jetzt keine ganz konkreten Zeitangaben machen, aber die Muskelatrophie ist ein relativ schneller Vorgang, der schnell beginnt und dann doch etwas abflacht und systematisch weitergeht. Und dann kommt es eben darauf an, ist die Ursache eine reine physische Inaktivität, wobei bei diesen Menschen, die so geprägt sind, ja natürlich so die täglichen Aktivitäten des Büroarbeitsplatzes ja noch erhalten sind. Also es ist keine absolute Inaktivität, aber eine, die weit unter dem Bedarf liegt, um Körperstrukturen zu erhalten oder sogar zu verbessern. Und dann bei Patienten, die im Intensivbereich behandelt werden müssen, sogar teilweise beatmet werden müssen, da kommen ja noch die Ursachen dieser erforderlichen Intensivbehandlung hinzu. Und das sind in der Regel Entzündungsprozesse, die den Abbau und Umbau der Muskulatur doch deutlich beschleunigen. Also hier ist, wie gesagt, 20-30% im gleichen Zeitabschnitt ist mehr Muskulatur verschwunden, nicht mehr funktionstüchtig oder nicht mehr adäquat funktionstüchtig. Und demzufolge ist es auch bei diesen Personen zusätzlich schwieriger, einen Rehabilitationsprozess zu strukturieren, um möglichst schnell wieder eine ausreichende Muskelfunktion zu haben.
Sie haben ja schon diese zwei Punkte genannt, einmal das Thema des Trainings und auch das Thema der Ernährung. Schauen wir uns gerade mal das Thema Training an. Wenn jetzt ein Patient, eine Patientin aus so einer langen krankheitsindizierte Phase der Immobilität rauskommt, was hilft als Training, wenn wir uns jetzt mal das Training anschauen, was hilft dann da wirklich? Gibt es da auch Mythen, wo man sagt, naja, machen Sie mal das und das und dann wird das auch schon wieder besser? Oder gibt es ganz konkrete Trainingskonzepte?
Hier kann ich weit ausholen. Ich habe mich ja im Rahmen meiner Bücher, zum Beispiel dem Buch Bewegungsmangel, sehr intensiv mit sehr vielen verschiedenen chronisch degenerativen Erkrankungen, die daraus resultieren, beschäftigt. Es gibt kein diagnosespezifisches Trainingsprogramm. Das heißt, es gibt in Anführungsstrichen bitte nur das Trainieren anhand der noch möglichen physischen Möglichkeiten der Person, also der Belastbarkeit, natürlich auch der psychologischen Situation, wie kooperativ, wie bereit ist diese Person, Anstrengungen auf sich zu nehmen, physischer Art. Das ist ja leider ein großes Problem. Aus der Sicht, dass ja letztendlich bei all diesen Erkrankungsprozessen wir nicht davon ausgehen, dass das Gehirn unbeteiligt ist. Das Gehirn ist, wir haben ja die physiologische Seite des Gehirns, ne, das kann ich messen mit dem EEG, habe ich ein elektrisches Muster und dieses Muster wird ja dann spezifisch in Verhalten transformiert. Diese Transformation, wir wissen, dass es so ist, aber wie das stattfindet, wissen wir nicht. Da müsste jetzt der Psychologe was dazu sagen. Aber diese Erkrankungen, egal welche, erst recht natürlich diejenigen, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, haben natürlich auch eine Beteiligung des Gehirns und reduzieren die Anstrengungstoleranz. Einmal die reinen Möglichkeiten, sich anzustrengen und sich zu bewegen, aus funktioneller Sicht, aber auch die psychologischen Komponenten, Anstrengungstoleranz, die Kompetenz, ich muss mich anstrengen zu meinem eigenen Vorteil. Das sind dann auch Fragen, die aus psychologischer Sicht und mit entsprechender doch Information und Weiterbildung für die Patienten mit behandelt werden müsste. Ansonsten ist das reine Training nach sportwissenschaftlichen Kriterien natürlich unter den Bedingungen des Erkrankungsprozesses und des Status der Erkrankung das Nonplusultra. Also alle Belastungsformen, Bewegungen wieder zu erlernen mit möglichst vielen Wiederholungen. Das sollte ja, wenn es geht, in einem nicht unbedingt sehr stark ermüdeten Zustand stattfinden. Aber dann natürlich auch über die Anzahl der Wiederholungen die konditionellen Faktoren, die dazugehören. Also es ist völlig different, ob jemand wieder dann nach einer solchen Intensivbehandlung 10 Meter erneut gehen kann oder dann letztendlich dann das Ziel verfolgt, wieder 500 Meter oder länger gehen zu können. Also die Bewegungsform bleibt die gleiche, aber die dazugehörige Kondition muss trainiert werden, indem man längere Strecken zurücklegt, trainingsmäßig als Trainingsprogramm. Und das Gleiche gilt natürlich für die Kraftfähigkeit, die ja auch generalisiert stark reduziert ist. Also Training nach den Prinzipien der Trainingswissenschaft, modifiziert natürlich durch den Krankheitszustand, durch die Fähigkeiten, die zurzeit vorhanden sind und ausgebaut werden müssen und sollen. Und das ist dann natürlich ein sehr langer, anstrengender Prozess für die Person, wo ein sehr hoher Anteil an Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung dabei sein muss. Ansonsten ist das natürlich nicht realisierbar.
Und damit auch, also wenn Sie auch die Motivation ja auch nochmal ansprechen, geht es ja auch darum, wie soll der Alltag gestaltet werden? Also diese Alltagsrelevanz. Möchte ich
das ist
selber einkaufen gehen, möchte ich wieder zu einem bestimmten Café gehen. Also das sind ja auch dann die Möglichkeiten, diese intrinsische Motivation auch nochmal zu steigern.
Ja, das ist eindeutig richtig, nicht? Man geht also nach, man fängt bei den Aktivitäten des täglichen Lebens an. Ne? In meiner Zeit als Reha-Doktor habe ich ja dann auch mit den Patienten viel gesprochen, auch im Gruppensetting. Und da war meistens die erste Frage, was wünschen Sie sich als Ergebnis der Rehabilitation, die Sie gerade begonnen haben? Ja, natürlich, Schmerzen sollen reduziert werden. Gar keine Frage, das kommt grundsätzlich logischerweise immer als erstes. Und dann kamen solche, oder vergleichbar, ja, ich habe ja einen Enkel und ich will den wieder hochheben können. Der wiegte, weiß ich, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilo. Ja, dann die Frage von mir, ja, was müssen wir denn machen, wenn Sie wieder die Kraft haben möchten, dieses Kind ausreichend sicher zu heben und zu tragen? Ja, dann müssen wir Krafttraining machen. Wenn Sie wieder möchten, in die nächste Kaufhalle allein gehen können, ja, dann müssen wir Ausdauertraining machen, um die Gehstrecke, damit Sie sie zurücklegen können und so weiter. Also so kann man anhand der Notwendigkeiten und der Wünsche für das tägliche Leben, wie man es gestalten möchte, natürlich auch begründen, welche Trainingsformen Kraft, Ausdauer, aber auch Bewegungsneulernen oder Wiedererlernen ein therapeutisches Ziel sind und demzufolge Bestandteile des aktiven Programms sein müssen.
Da kann ich gleich den Bogen jetzt sehr genau auf die Logopädie zu Ende führen, wenn es darum geht, das Schnitzel zu essen oder den Schweinebraten. Also ich brauche Kauaktivität. Dann ist das natürlich auch ein Beitrag zur individuellen Lebensqualität. Und damit würde ich gern das Thema auf die sarkopene Dysphagie lenken. Also genau die Muskulatur, Kaumuskulatur, pharyngeale Muskulatur. Können wir das eigentlich so eins zu eins zu dem, ne? Sie haben ja so die große Muskulatur, die großen Muskeln angesprochen. Können wir das so eins zu eins für diesen Bewegungsapparat umsetzen? Oder sagen Sie, nee, hier funktioniert es eigentlich anders, das ist...
Es gibt keinen Grund, dort einen anderen Modus anzunehmen. Vielleicht bloß ein Beispiel. Die Qualität der Gleichgewichtsregulation ist abhängig von der Halswirbelsäulenmuskulatur, also der tiefen Muskulatur der HWS. Wenn die entsprechend verfettet ist, also sarkopenisch verändert ist, dann habe ich sogar eine Sturzgefährdung bei entsprechend Älteren. Und genauso würde ich aus Ihrem Fachgebiet die entsprechende Muskulatur hundertprozentig es so annehmen, dass ja die Aktivitäten des Kauens dort trainiert werden müssen, Kaugummi oder was, ich weiß nicht, da bin ich in Ihrem Fachgebiet nicht drin. Aber letztendlich kommt es darauf an, diese Muskulatur ausreichend häufig, aber auch intensiv genug in Funktion zu versetzen. Also Tätigkeiten auszuführen, wo diese Muskulatur eben die führende Funktion haben, um sie entsprechend zu trainieren. sowohl die Bewegungsform damit zu trainieren, aber auch durch die Häufigkeit der Wiederholung ja die konditionellen Komponenten Kraft und Ausdauer auch dieser Muskulatur entsprechend wieder zu verbessern.
Also die Schluckmuskulatur ist ja permanent am Tun.
Richtig.
Aber es reicht nicht aus. Ich muss für die Kraft noch mehr machen. Und dieses wahrscheinlich das Normale, was man so in der Therapie ja ganz häufig macht, man macht so eine Übung mal dreimal Wiederholungen und dann macht man die nächste. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht ausreichend, sondern vermutlich jetzt eher bei bestimmten Bewegungsabläufen zu bleiben und dann lieber mehrmalige Wiederholungen zu haben. Habe ich das richtig verstanden?
Völlig richtig. Man braucht ungeheuer viele Wiederholungen. Und das gilt generell für Training. Der Anstrengungsgrad der muskulären Aktivitäten oder der Bewegungen, die man ausführt, müssen weit über dem des täglichen Lebens liegen. Die WHO gibt ja sehr exzellente Empfehlungen, wie die körperliche Aktivität in der Lebensspanne stattfinden sollte. Zwischen 6 und dem 17. Lebensjahr sollte mindestens, steht in den Empfehlungen drin, eine Stunde moderat bis intensive muskuläre Aktivität stattfinden. Und zwar für alle Körperregionen, nicht nur für den unteren Bereich oder für den Bauch- und die Rückenmuskulatur, sondern eben auch für den Schultergürtel. Das gilt übrigens auch für den PC-Arbeitsmensch. Ne? Wenn der mir dann früher immer gesagt hat, ich treibe ja Sport, ich laufe und ich fahre Fahrrad, aber ich habe ein Schulter-Nacken-Syndrom, mir tut es da fürchterlich weh, dann muss ich dieser Person immer sagen, in der Hinsicht sind sie inaktiv, weil die Muskulatur bei diesen sportlichen Aktivitäten nichts zu tun hat. Also Fahrradfahren, also auf der Straße, also nicht im Gelände, da ist das etwas anders, aber das sind ja die relativ wenigen. Ne, also der Anstrengungsgrad, der zählt. Und es gibt ja auch die Begriffe physische Aktivität und dann Training und dann Fitness. Und diese Begriffe werden ja auch in all diesen Dokumenten benutzt. Und man sollte eigentlich viel mehr in der Beratung, in der Weiterbildung den Menschen mitteilen, den Patienten mitteilen, was ist eigentlich damit gemeint? Physische Aktivität ist eigentlich weiter nichts wie Finger bewegen, ne? Muskuläre Aktivität, wo ATP, also biologische Energie, verbraucht wird. Es wird nicht der Umfang der Muskelmasse, die beteiligt ist, damit beschrieben. Es wird nicht der Anstrengungsgrad beschrieben mit diesem Begriff. Training bedeutet dann, zum Beispiel für die Ausdauer, muss die Herzschlagfrequenz mindestens 60% des Maximalwertes erreichen und über den Trainingszeitraum aufrechterhalten, damit ein entsprechender Effekt stattfindet. Für die Kraft muss der Krafteinsatz pro Wiederholung mindestens beim Anfänger 40%, bei dem, der schon ein bisschen was gemacht hat, 50-70% betragen, damit eine entsprechende Wirkung auf die Muskulatur oder in der Muskulatur stattfindet. Beziehungsweise, wenn man diesen Kraftausdauerbereich dann erledigt hat, in Anführungsstrichen, weil das das einführende Training ist, dann muss man sogar noch in den höheren Trainingsintensitätsbereich gehen. Also der Anstrengungsgrad zählt vorrangig und damit eben auch die Wiederholungen der Bewegungen, mit denen oder die trainiert werden. Und ich glaube, das ist das, was in der Rehabilitation, egal in welcher, auf welcher Grundlage zurzeit, viel zu wenig beachtet wird.
Jetzt gucken wir noch auf dieses zweite Thema der Ernährung. Braucht der Muskel was Besonderes?
Ach, ich bin kein Ernährungsspezialist. Ich kann Ihnen eigentlich nur das sagen, was allgemein immer in den Vordergrund gerückt wird. Sogenannte vollwertige Ernährung. Also alle Bestandteile, aus denen der Körper aufgebaut ist, die müssen natürlich mit der Ernährung zugeführt werden. Und dann auch verarbeitet werden. Also wer sich, wie man so schön sagt, vollwertig ernährt, der braucht dann zusätzlich, damit die Ernährung in Struktur umgebaut wird, das körperliche Training. Ich war immer sehr lange sehr skeptisch über den Begriff Selbstheilungskräfte. Aber dann habe ich vor kurzem was gelesen. Selbstheilungskräfte, natürlich, sie gibt es. Die Wunden heilen, ne? Also das funktioniert. Aber im Sinne der gesundheitlichen Situation ist eine Stimulation der Selbstheilungskräfte erforderlich und das ist die Anstrengung durch Training. Und dann kommt es auch entweder zur präventiven Situation, dass der Organismus gesund bleibt, aber eben auch bei Patienten dazu, dass eine Regeneration stattfindet, die natürlich, je nachdem wie lange der Krankheitsprozess schon geschwelt hat, natürlich ungeheuer deutlich verlängert ist. Aber eben Training ist der Stimulator, dass die körperlichen Selbstheilungskräfte real werden und auch genutzt werden und auch stattfinden. Und da gilt eigentlich in dieser Hinsicht die Dosierungsempfehlungen und das Wissen der Sportwissenschaft als das Nonplusultra. Und ich hatte schon gesagt, wir müssen natürlich bei unseren Patienten den Stand der Pathogenese, also den Krankheitszustand sowohl der peripheren Strukturen, aber natürlich auch des Gehirns betrachten und beachten, um hier ein entsprechendes Trainingsprogramm mit dieser Person durchzuführen.
Welche Rolle spielt dann, ich frage jetzt trotzdem mal nach, Herr Laube, welche Rolle spielt dann Protein?
Protein ist ein wichtiger Baustein für die Muskulatur. Die Muskulatur ist ja Proteinlieferant und demzufolge ist Protein ein wichtiger Baustoff, um, wenn entsprechend trainiert wird, dass daraus auch Muskelmasse entstehen kann. Proteinzufuhr ist ohne adäquates Training wird auch nicht nennenswert die Muskelmasse verstärken. Natürlich gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen zum Beispiel, wenn die Aminosäure Leucin drin ist, dann werden die Stoffwechselprozesse angeregt. Das ist sicher richtig und da gibt's stimulierende, dosisabhängige und von der Zufuhr abhängige Vorgänge, richtig. Aber von einer eiweißreichen Ernährung bekomme ich de facto keine Kraft. Ich muss dann dafür sorgen, dass diese Kraft, also dass die Baustoffe im Sinne des Krafttrainings dann zur Muskulatur umgebaut und aufgebaut werden.
Gehen wir jetzt mal in den Alltag, in den klinischen Alltag. Also jetzt zum Beispiel bei mir in der ambulanten logopädischen Praxis. Und ich möchte das Thema Sarkopenie präsent haben für meine Patienten und Patientinnen. Welche Screening-Verfahren, welche Diagnostikverfahren kann ich niederschwellig einsetzen, um die Thematik zu erfassen und sie dann auch weiterzugeben, wenn sie vielleicht im hausärztlichen Kontext noch nicht erfasst wurden, also von Seite der Überweisenden, oder wenn ich mich zum Beispiel mit der Physiotherapie mit den Kollegen austauschen möchte. Also es ist ja ein interprofessionelles Thema.
Unbedingt.
Was können wir niederschwellig tun?
Also ein sehr repräsentativer Parameter ist die Handgriffkraft. Da gibt es auch im Internet große Tabellen, die sogenannte Normwerte in Abhängigkeit vom Alter und vom Geschlecht mitteilen. Und die Handkraftfähigkeit ist korreliert mit der allgemeinen konditionellen Fähigkeit, Kraft des Organismus. Das ist relativ schnell gemacht, ne? Also so ein Handergometer kostet nicht viel. Man kann natürlich auch viel ausgeben, nicht? Wenn man den Hightech haben will, kein Problem. Aber der Wert einer solchen Messung ist sehr hoch und man hat eine Orientierung. Wie muss ich den Patienten einordnen? Und damit eben auch, wie muss ich das Trainingsprogramm starten? Wie tief von der Anstrengung und von der Dosierung, besser gesagt, nicht Anstrengung, sondern Dosierung, muss ich herangehen, um ihn aufzubauen? Weil Krafttraining hat ja das große Problem an vielen Stellen, dass der Muskel intensiv kontrahiert und demzufolge das Bindegewebe häufig dann den Ärger macht, weil das Bindegewebe wesentlich langsamer sich adaptiert und schulen lässt, sage ich mal volkstümlich, als die Muskelfasern. Hier ist eben demzufolge auch der Aufbau über Kraftausdauerbereiche, also zwischen 40% und 70% des Krafteinsatzes pro Wiederholung sehr zu empfehlen. Kann man langfristig an auch in den Vordergrund rücken. Aber Handkraft ist sehr was sehr Wichtiges. Dann ohne weiteres das Aufstehen vom Stuhl bei älteren Personen. Fünfmal aufstehen und die Zeit messen. Das wäre ein ganz einfacher, guter Test. Der sehr gut bekannte Time-Up-and-Go-Test, der sowohl Kraft als auch Koordination integriert und der mit sogenannten Normdaten auch für die Sturzgefährdung in der Literatur präsent ist und repräsentativ präsent ist. Diese drei Tests sind eigentlich sehr schnell gemacht, erfordern keinen großen Aufwand und man hat einen adäquaten Überblick, wie ist dann diese Person zu bewerten und wie kann ich und muss ich das Programm aufbauen.
Wie ist es da bei der Handkraftmessung? Reicht ein einmaliger Wert oder ist es wichtig, zum Beispiel 3, 4, 5 Mal hintereinander zu machen, um zu gucken, bleibt Kraft erhalten oder wird das, ist, habe ich initial was kräftig, einen kräftigen Griff und dann baut sich aber sehr schnell die Kraft ab?
Ja, Kraftmessungen sind ja de facto immer subjektiv ausgelegt, ganz einfach. Mhm. Man weiß nicht, wie gut die Person mitmachen wollte oder auch kann, objektiv. Insofern, mein Vorschlag wäre, dass man 3 Versuche macht und den höchsten Wert dann als den zu bewertenden nutzt. Aber eben, wenn man 3 Wiederholungen macht und wenn man schon merkt, da ist eine sehr große Differenz zwischen den Messergebnissen der 3, dann würde man vielleicht noch 2 weitere machen und schauen, ist das eine systematische Veränderung der Kraft, weil der Patient aus welchen Gründen auch immer zu schnell müde wird oder da habe ich auch die Informationen über die Diagnose, ob das zum Beispiel ein Einflussfaktor massiver Art sein kann oder ob der Patient vielleicht dann doch in seiner Art und Weise des Mitmachens nachlässt. Das sind natürlich dann auch Informationen, die man über eine häufigere Anzahl von Messungen annehmen kann und die Bewertung entsprechend für sich und den Aufbau oder auch die Beratung für den Patienten nutzen kann.
Wir haben, denke ich, die Sarkopenie gut im Blick gehabt, sehr vielfältig. Wenn wir jetzt ans Ende kommen, was gibt es noch aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, Mensch, achtet doch alle da und da und da drauf. Gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, das sind Sie noch gar nicht losgeworden? Was gibt es noch, was Sie hier uns mitgeben wollen?
Als Sportmediziner und als Reha-Doktor, natürlich auch als Physiologe, die Kraft ist eine wesentliche Komponente unserer Funktion. Krafttraining mit der Zielstellung, Struktur aufzubauen, bedeutet ja im Slang Investitionen zu generieren, ne? Strukturinvestitionen zu generieren. Und der Körper braucht natürlich für jede Investition, für eine Verbesserung der Struktur, für den Aufbau einer Struktur, Geldressourcen, also Ausdauerleistungsfähigkeit. Denn die Ausdauerleistungsfähigkeit bestimmt die Fähigkeit, biologisches Geld, also ATP, zu produzieren, was erforderlich ist für alle Serviceleistungen, Erholungsleistungen, für alle Reparaturleistungen, aber natürlich auch für alle Investitionsleistungen, also strukturverbessernde Prozesse, die durch Training die Zielstellung sind. Also ist auch ein möglichst adäquates, gutes Niveau der Ausdauerleistungsfähigkeit ein wichtiger therapeutischer Ansatz, um hier auch ein effektives Krafttraining in der Wechselbeziehung zwischen dem Training der Kraft und dem Training der Ausdauer herzustellen. Also ohne Geld, ich sage das ganz bewusst in der Patientensprache, funktioniert auch in unserem Körper nichts. Und Erholung kostet ATP, also Körper-Euro, habe ich beim Patienten immer gesagt. Dann kam es eigentlich immer sehr gut an, also war verständlich für sie. Und auch die Serviceleistungen in der Nacht verbrauchen diese Energie. Und deshalb hat ja auch der sportlich aktive Mensch einen höheren Ruhesauerstoffverbrauch, und weil er ganz einfach für diese Vorgänge die entsprechende energetische Situation herstellen muss, also auch mehr Sauerstoff und Stoff und Ausgangsstoffe benötigt. Also auch unsere Patienten sollten Kraft- und Ausdauertraining sehr intensiv miteinander verknüpfen. Das kann man in je nach Ausgangssituation und Standardsituation des Patienten in einer Trainingseinheit machen. Kein Problem. Da gibt es inzwischen auch Ergebnisse, dass diese beiden Anstrengungsformen sich nicht voneinander trennen müssen und sich nicht gegenseitig negativ beeinflussen. Ausdauer würde ich dann vor dem Krafttraining machen. Das wäre sehr empfehlenswert. Und dann muss man schauen, wie man die Belastungen aufbauen muss. Und dann auch aufpassen, dass alle Körperregionen trainiert werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann die Muskulatur der Körperregion, dort wo das Problem ist, die muss auch die Trainingsleistung erbringen, weil die Muskulatur vergibt keine Kredite der unteren Extremität an die obere oder andersherum, um Hilfe zu leisten. Das gibt es in der Biologie leider nicht.
Das ist also sehr schade.
Ja, das ist leider so. Aber die Phylogenese hat eigentlich viele Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, aus unserer heutigen Sicht. Aber naja, gut, wir kommen ja aus einer anderen Belastungsform und ehe die Genetik sich so wandelt, zurzeit ist ja eher im negativen Trend, sich zu verändern. Aber ja, die Epigenetik ist auf alle Fälle deutlich nachteilig verändert, weil die wird ja auch durch die sportliche Aktivität entweder positiv oder negativ beeinflusst. Und demzufolge, und das kommt noch dahin zu, das sind dann diese Patienten, die wir betreuen, natürlich auch nicht sehr gut trainierbar, weil die epigenetischen Vorgänge, also das Ablesen der Informationen für die Struktur, die trainingsbedingt aufgebaut werden soll, sogar blockiert sein kann oder stark reduziert zur Verfügung steht.
Also Sarkopenie ist ein sehr viel größeres Thema.
Eindeutig.
Geworden, als man das mal gedacht hat, so dieses Schieben in die Geriatrie, dieser Fokus auf altersbedingte Prozesse. Jetzt haben wir es doch, ich weiß jetzt nicht, ob Lifestyle-Prozesse der richtige Ausdruck dafür
ist. Es ist ein falscher Prozess.
Es ist ein falscher Begriff. Falscher Begriff.
Ja, das Problem ist ja, wenn die Sarkopenie bei einem alten Menschen dann festgestellt werden muss, ist ja nicht mehr viel machbar, weil der alte Mensch nicht mehr so intensiv trainieren kann. In der Regel, dass das ausgeglichen werden kann. Die Muskulatur, die durch den Alterungsprozess verschwunden ist, kann auch durch Training nicht zurückgeholt werden. Nur es ist nur noch das trainierbar, was vorhanden ist. Und da sind dann Zeiträume zwischen 20, 30 Jahren zu betrachten, die das Ergebnis, was vielleicht gerade behandelt werden muss, hervorgerufen hat. Also der Begriff Prävention wird da immer wichtiger, um gar nicht erst die Sarkopenie entstehen zu lassen. Denn wenn sie im Endstadium da ist, haben wir eigentlich keine übergroßen Chancen mehr. Mhm. Einmal, weil die Trainierbarkeit stark reduziert ist, weil die ältere Person natürlich auch dann nicht mehr diese Belastungen auf sich nehmen können. Weil wir werden alle nicht jünger. Und das ist so leider. Auch der aktive ältere Mensch ist inaktiver als der jüngere. Aktiv Gewesene, keine Frage. Also das muss betrachtet werden. Also diese muskuläre Situation oder Seite ist de facto von Kindheit an zu betrachten. Und die Muskulatur hat ja eben nicht nur die Aufgabe, Motor einer Bewegung zu sein. Die Muskulatur, wenn sie kontrahiert, generiert das afferente Informationsset für das Gehirn und das Gehirn lernt damit. Die aktive Muskulatur produziert Signalstoffe, mit der die Muskulatur mit allen anderen Geweben und Organen kommuniziert. Im Sinne des Trainings positiv. Ich sage das jetzt mal wieder im Patientendeutsch. Also wenn ich einen guten Funktionszustand durch Training habe, dann informiere ich die anderen, dass die das auch, anderen Gewebe, dass die das auch haben. Aber eben auch andersrum. Wenn ich Diabetiker bin, dann brauchen die anderen das auch. Oder können die anderen das genauso sein? Also es wird sowohl das Positive wie das Negative durch Signalsubstanzen an alle anderen Gewebe vermittelt, einschließlich dem Gehirn. Dann, dass die aktive Muskulatur trainiert, dass die Bildung von Nervenzellen bei Kindern und die Protektion in der gesamten Lebensspanne. Sie mindert die Stressaktivität, die Stressachse, die kognitiv-emotionale Stressachse. Sie trainiert das Bindegewebe, das ist auch auf Kraft-, Ausdauertraining und Koordinationstraining angewiesen, weil es wird nur trainiert, wenn die Muskulatur trainiert wird. Es trainiert das neurovegetative System, weil Training ja zu einer Verschiebung der Bilanz führt. Es trainiert de facto den Intestinaltrakt hinsichtlich des Mikrobioms und das wiederum kommuniziert mit dem Gehirn und mit der Muskulatur, positiv wie negativ. Und es kommt ein positiver oder inadäquater, nicht sehr vorteilhafter epigenetischer Status zustande. Also die aktive Muskulatur, vor ein paar Jahren habe ich das mal aufgeschrieben, ist eigentlich in der Hinsicht leider das Gesundheitszentrum und bei unseren Patienten das Krankheitszentrum des Körpers.
Wunderbar, Sie haben das so vielfältig jetzt nochmal uns zur Verfügung gestellt, so und auch letztendlich nochmal eindringlich und gesagt, von Kindesbein auf, da zahlen wir das Geld ein.
Das ist richtig.
Und wenn wir auf die Geriatrie schauen, dann sehen wir einen Status, wo wir dann gucken müssen, was können wir da noch tun, aber wir können nichts mehr rückgängig machen von den Prozessen, die vorher stattgefunden haben.
Man kann grundsätzlich noch das eine oder andere einer Besserung zuführen. Das ist, steht sicher außer Frage, wenn die Person bereit und in der Lage ist, trainingsorientierende Belastungen noch durchzuführen. Ich sag, bin vorsichtig mit dem Begriff.
Ja.
Aber natürlich die Strukturen, die im Leben jetzt physiologisch, weil man alter geworden ist oder durch Inaktivität hinsichtlich der Muskulatur verloren gegangen sind, die sind nicht wieder rückgängig zu machen.
Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses ausführliche Gespräch und ich habe nochmal sehr viel mehr an Facetten der Sarkopenie kennengelernt. Vielen herzlichen Dank, Herr Laube, für dieses
Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und wünsche einen schönen Tag.
Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.